Es wird von einer Offensive gemunkelt. Wir gehen 2 Tage früher als sonst an die Front. Auf dem Wege passieren wir eine zerschossene Schule. An ihrer Längsseite aufgestapelt steht eine doppelte hohe Mauer von ganz neuen, hellen, unpolierten Särgen. Sie riechen noch nach Harz und Kiefer und Wald. Es sind mindestens 100. Da ist ja gut vorgesorgt zur Offensive, sagt Müller erstaunt. Die sind für uns, knurrt Detering. Quatsch nicht, fährt Katin an. Sei froh, wenn du noch einen Sarg kriegst, grinst Jaden. Dir verpassen sie doch nur eine Zeltbahn für deine Schießbodenfigur? Pass auf. Auch die anderen machen Witze, unbehagliche Witze. Was sollen wir sonst tun? Die Särge sind ja tatsächlich für uns. In solchen Dingen klappt die Organisation. Überall vorn brodelt es. In der ersten Nacht versuchen wir uns zu orientieren. Da es ziemlich still ist, können wir hören, wie die Transporte hinter den gegnerischen Front rollen. Unausgesetzt. Bis in die Dämmerung hinein. Katz sagt, dass sie nicht abrollen, sondern Truppen bringen. Truppen, Munition, Geschütze. Die englische Artillerie ist verstärkt, das hören wir sofort. Es stehen rechts von der Ferne mindestens 4 Batterien 20 Pfünder mehr. Unter dem Pappelstumpf sind Minenwerfer eingebaut. Außerdem ist eine Anzahl dieser kleinen französischen Biester mit Aufschlagzünder hinzugekommen. Wir sind in gedrückter Stimmung. 2 Stunden nachdem wir in den Unterständen steckten, schießt uns die eigene Artillerie in den Graben. Es ist das 3. Mal in 4 Wochen. Wenn es noch Zielfehler wären, würde keiner was sagen. Aber es liegt daran, dass die Rohre zu ausgeleiert sind. Sie streuen bis in unseren Abschnitt. So unsicher werden die Schüsse oft. In dieser Nacht haben wir dadurch 2 Verwundete. Die Front ist ein Käfig, in dem man nervös warten muss auf das, was geschehen wird. Wir liegen unter dem Gitter der Granatenbogen und leben in der Spannung des Ungewissen. Über uns schwebt der Zufall. Wenn ein Geschoss kommt, kann ich mich ducken, das ist alles. Wohin es schlägt, kann ich weder genau wissen noch beeinflussen. Dieser Zufall ist es, der uns gleichgültig macht. Ich saß vor einigen Monaten in einem Unterstand und spielte Skat. Nach einer Weile stand ich auf und ging, Bekannte in einem anderen Unterstand zu besuchen. Als ich zurückkam, war von dem ersten nichts mehr zu sehen. Er war von einem schweren Treffer zerstampft. Ich ging zum zweiten zurück und kam rechtzeitig, um zu helfen, ihn aufzugraben. Er war inzwischen verschüttet worden. Ebenso zufällig, wie ich getroffen werde, bleibe ich am Leben. Im bombensicheren Unterstand kann ich zerquetscht werden und im freien Felde 10 Stunden Trommelfeuer unverletzt überstehen. Jeder Soldat bleibt nur durch 1000 Zufälle am Leben und jeder Soldat glaubt und vertraut dem Zufall. Wir müssen auf unser Brot Acht geben. Die Ratten haben sich sehr vermehrt in letzter Zeit, seit die Gräben nicht mehr recht in Ordnung sind. Detering behauptet, es wäre das sicherste Zeichen für dicke Luft. Die Ratten hier sind besonders widerwärtig, weil sie so groß sind. Es ist die Art, die man Leichenratten nennt. Sie haben scheußliche, bösartige, nackte Gesichter. Und es kann einem übel werden, wenn man ihre langen, kahlen Schwänze sieht. Sie scheinen recht hungrig zu sein. Bei fast allen haben sie das Brot angefressen. Grob hat es unter seinen Kopf fest in die Zeltbahn gewickelt, doch er kann nicht schlafen, weil sie ihm über das Gesicht laufen, um heranzukommen. Detering wollte schlau sein, er hatte an die Decke einen dünnen Draht befestigt und sein Bündel mit Brot drangehangen. Als er nachts seine Taschenlampe anknipst, sieht er den Draht hin und her schwanken. Auf dem Brot reitet eine fette Ratte. Schließlich machen wir ein Ende. Die Stücke Brot, die von den Tieren benagt sind, schneiden wir sorgfältig aus. Wegwerfen können wir das Brot ja auf gar keinen Fall, weil wir morgen sonst nichts zu essen haben. Die abgeschnittenen Scheiben legen wir in der Mitte auf den Boden zusammen. Jeder nimmt seinen Spaten heraus und legt sich schlagbereit hin. Detering, Kropp und Kat halten ihre Taschenlampen bereit. Nach wenigen Minuten hören wir das erste Schlurfen und Zerren. Es verstärkt sich, nun sind es viele kleine Füße. Da blitzen die Taschenlampen auf und alles schlägt auf den schwarzen Haufen ein, der auseinanderzischt. Der Erfolg ist gut. Wir schaufeln die Rattenteile über den Grabenrand und legen uns wieder auf die Lauer. Noch einige Male gelingt uns der Schlag. Dann haben die Tiere etwas gemerkt oder das Blut gerochen. Sie kommen nicht mehr. Trotzdem ist der Brotrest auf dem Boden am nächsten Tage von ihnen weggeholt. Im benachbarten Abschnitt haben sie 2 große Katzen und einen Hund überfallen, totgebissen und angefressen. Am nächsten Tag gibt es Edamer Käse. Jeder erhält fast 1/4 Käse. Das ist teilweise gut, denn Edam erschmeckt, und ist teilweise faul, denn für uns waren die dicken roten Bälle bislang immer ein Anzeichen für schweren Schlamassel. Unsere Ahnung steigert sich, als noch Schnaps ausgeteilt wird. Vorläufig trinken wir ihn. Aber uns ist nicht wohl dabei zumute. Tagsüber machen wir Wettschießen auf Ratten und Lungen umher. Die Patronen- und Handgranatenvorräte werden reichlicher. Die Bajonette revidieren wir selbst. Es gibt nämlich welche, die gleichzeitig auf der stumpfen Seite als Säge eingerichtet sind. Wenn die drüben jemand damit erwischen, wird er rettungslos abgemurkst. Im Nachbarabschnitt sind Leute von uns wiedergefunden worden, denen mit diesen Sägeseitengewehren die Nasen abgeschnitten wurden, die Augen ausgestochen wurden. Dann hatte man ihnen Mund und Nase mit Sägespänen gefüllt und sie so erstickt. Einige Rekruten haben noch Seitengewehre ähnlicher Art. Wir schaffen sie weg und besorgen ihnen andere. Das Seitengewehr hat allerdings an Bedeutung verloren. Zum Stürmen ist es jetzt manchmal Mode, nur mit Handgranaten und Spaten vorzugehen. Der geschärfte Spaten ist eine leichtere und vielseitigere Waffe. Man kann ihn nicht nur unter das Kinn stoßen, sondern vor allem damit schlagen. Das hat größere Wucht. Besonders wenn man schräg zwischen Schulter und Hals trifft, spaltet man leicht bis zur Brust durch. Das Seitengewehr bleibt beim Stich oft stecken. Man muss dann erst dem anderen kräftig gegen den Bauch treten, um es loszukriegen. Und in der Zwischenzeit hat man selbst leicht eins weg. Nachts wird Gas abgeblasen. Wir erwarten den Angriff und liegen mit den Masken fertig, bereit sie abzureißen, sowie der erste Schatten auftaucht. Der Morgen graut, ohne dass etwas erfolgt. Nur immer dieses nervenzerreibende Rollen drüben. Züge, Züge, Lastwagen, Lastwagen. Was konzentriert sich da nur? Unsere Artillerie funkt ständig hinüber, aber es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Wir haben müde Gesichter und sehen einander vorbei. Es wird wie eine Somme. Da hatten wir nachher 7 Tage und Nächte Trommelfeuer, sagt Kack düster. Er hat gar keinen Witz mehr, seit wir hier sind. Und das ist schlimm, denn Kat ist ein altes Frontschwein, das Witterung besitzt. Nur Tjaden freut sich der guten Portion und des Rums. Er meint sogar, wir würden genauso in Ruhe zurückkehren, es würde gar nichts passieren. Fast scheint es so. Ein Tag nach dem anderen geht vorüber. Ich sitze nachts im Loch auf Horchposten. Über mir steigen die Raketen und Leuchtschirme auf und nieder. Ich bin vorsichtig und gespannt, mein Herz klopft. Immer wieder liegt mein Auge auf der Uhr mit dem Leuchtzifferblatt. Der Zeiger will einfach nicht weiter. Der Schlaf hängt in meinen Augenlidern, ich bewege die Zehen in den Stiefeln, um wach zu bleiben. Nichts geschieht, bis ich abgelöst werde. Nur immer das Rollen dort drüben. Wir werden allmählich ruhig und spielen ständig Skat und Mauscheln. Vielleicht haben wir ja Glück. Der Himmel hängt tagsüber voll Fesselballons. Es heißt, dass von drüben jetzt auch hier Tanks eingesetzt werden sollen und Infanterieflieger beim Angriff. Das interessiert uns aber weniger als das, was von den neuen Flammenwerfern erzählt wird. Mitten in der Nacht erwachen wir. Die Erde dröhnt. Schweres Feuer liegt über uns. Wir drücken uns in die Ecken. Geschosse aller Kaliber können wir unterscheiden. Jeder greift nach seinen Sachen und vergewissert sich alle Augenblicke von Neuem, dass sie da sind. Der Unterstand bebt. Die Nacht ist ein Brüllen und Blitzen. Wir sehen uns bei dem sekundenlangen Licht an und schütteln mit bleichen Gesichtern und gepressten Lippen die Köpfe. Jeder fühlt es mit, wie die schweren Geschosse die Grabenbrüstung wegreißen, wie sie die Böschung durchwühlen und die obersten Betonklötze zerfetzen. Wir merken den dumpferen, rasenden Schlag, der dem Prankhieb eines fauchenden Raubtiers gleicht, wenn der Schuss im Graben sitzt. Morgens sind einige Rekruten bereits grün und kotzen. Sie sind noch zu unerfahren. Langsam rieselt widerlich graues Licht in den Stollen und macht das Blitzen der Einschläge fahler. Der Morgen ist da. Jetzt mischen sich explodierende Minen in das Artilleriefeuer. Es ist das wahnsinnigste an Erschütterungen, was es gibt. Wo sie niederfegen, ist ein Massengrab. Die Ablösungen gehen hinaus. Die Beobachter taumeln herein, mit Schmutz beworfen, zitternd. Einer legt sich schweigend in die Ecke und isst. Der andere, ein Ersatzreservist, schluchzt. Er ist 2-mal über die Brustwehr geflogen durch den Luftdruck der Explosion, ohne sich etwas anderes zu holen als einen Nervenschock. Die Rekruten sehen zu ihm hin. So etwas steckt rasch an. Wir müssen aufpassen. Schon fangen verschiedene Lippen an zu flattern. Gut ist, dass es Tag wird. Vielleicht erfolgt der Angriff vormittags. Das Feuer schwächt nicht ab. Es liegt auch hinter uns. Soweit man sehen kann, spritzen Dreck und Eisenfontänen. Ein sehr breiter Gürtel wird bestrichen. Der Angriff erfolgt nicht, aber die Einstiege dauern an. Wir werden langsam taub. Es spricht kaum noch jemand. Man kann sich auch nicht verstehen. Unser Graben ist fast fort. An vielen Stellen reicht er nur noch einen halben Meter hoch. Er ist durchbrochen von Löchern, Trichtern und Erdbergen. Direkt vor unserem Stollen platzt eine Granate. Sofort ist es dunkel. Wir sind zugeschüttet und müssen uns ausgraben. Nach einer Stunde ist der Eingang wieder frei und wir sind etwas gefasster, weil wir Arbeit hatten. Unser Kompanieführer klettert herein und berichtet, dass zwei Unterstände weg sind. Die Rekruten beruhigen sich, als sie ihn sehen. Er sagt, dass heute Abend versucht werden soll, Essen heranzubringen. Das klingt tröstlich. Keiner hat daran gedacht, außer Tjaden. Nun rückt wieder etwas von draußen näher. Wenn Essen geholt werden soll, kann es ja nicht so schlimm sein, denken die Rekruten. Wir stören sie nicht. Wir wissen, dass Essen ebenso wichtig wie Munition ist und nur deshalb herangeschafft werden muss. Aber es misslingt. Eine zweite Staffel geht los. Auch sie kehrt um. Schließlich ist Cut dabei und selbst er erscheint unverrichteter Dinge wieder. Niemand kommt durch. Kein Hundeschwanz ist schmal genug für dieses Feuer. Wir ziehen unseren Schmachtriemen enger und kauen jeden Happen dreimal so lange. Doch es reicht trotzdem nicht aus. Wir haben verfluchten Kohldampf. Ich bewahre mir eine Kante auf, das weiche esse ich heraus, die Kante bleibt im Brotbeutel. Ab und zu knappere ich mal daran. Die Nacht ist unerträglich. Wir können nicht schlafen, wir stehen vor uns hin und duseln. Tjaden bedauert, dass wir unsere angefressenen Brotstücke für die Ratten vergeudet haben. Wir hätten sie ruhig aufheben sollen. Jeder würde sie jetzt essen. Wasser fehlt uns auch, aber nicht so sehr. Gegen Morgen, als es noch dunkel ist, entsteht Aufregung. Durch den Eingang stürzt ein Schwarm flüchtender Ratten und jagt die Wände hinauf. Die Taschenlampen beleuchten die Verwirrung. Alle schreien und fluchen und schlagen zu. Es ist der Ausbruch der Wut und der Verzweiflung vieler Stunden, der sich entlädt. Die Gesichter sind verzerrt, die Arme schlagen, die Tiere quietschen. Es fällt schwer, dass wir aufhören. Fast hätte einer den anderen angefallen. Der Ausbruch hat uns erschöpft. Wir liegen und warten wieder. Es ist ein Wunder, dass unser Unterstand noch keine Verluste hat. Er ist einer der wenigen tiefen Stollen, die es jetzt noch gibt. Ein Unteroffizier kriecht herein. Er hat ein Brot bei sich. Drei Leuten ist es doch geglückt, nachts durchzukommen und etwas Proviant zu holen. Sie haben erzählt, dass das Feuer an unverminderter Stärke bis zu den Artillerieständen läge. Es sei ein Rätsel, wo die da drüben so viel Geschütze hernehmen. Wir müssen warten und warten. Mittags passiert das, womit ich schon rechnete. Einer der Rekruten hat einen Anfall. Ich habe ihn schon lange beobachtet, wie er ruhelos die Zähne bewegte und die Fäuste ballte und schloss. Diese gehetzten, herausspringenden Augen kennen wir zur Genüge. In den letzten Stunden ist er nur scheinbar stiller geworden. Er ist in sich zusammengesunken wie ein morscher Baum. Jetzt steht er auf. Unauffällig kriecht er durch den Raum, verweilt einen Augenblick und rutscht dann dem Ausgang zu. Ich lege mich herum und frage, wo willst du hin? Ich bin gleich wieder da, sagt er und will an mir vorbei. Warte doch noch, das Feuer lässt schon nach. Er horcht auf und das Auge wird einen Moment klar. Dann hat es wieder den trüben Glanz wie bei einem tollwütigen Hund. Er schweigt und drängt mich fort. Eine Minute, Kamerad, rufe ich. Cut wird aufmerksam. Gerade als der Rekrut mich fortstößt, packt er zu und wir halten ihn fest. Sofort beginnt er zu toben. Lass mich los, lass mich raus, ich will hier raus. Er hört auf nichts und schlägt um sich. Der Mund ist nass und sprüht Worte, halbverschluckte, sinnlose Worte. Es ist ein Anfall von Unterstandsangst. Er hat das Gefühl, hier zu ersticken und kennt nur den Eintrieb, hinauszugelangen. Wenn man ihn laufen ließe, würde er ohne Deckung irgendwo hinrennen. Er ist nicht der Erste. Da er sehr wild ist und die Augen sich schon verdrehen, so hilft es nichts. Wir müssen ihn verprügeln, damit er vernünftig wird. Wir tun es schnell und erbarmungslos und erreichen, dass er vorläufig wieder ruhig sitzt. Die anderen sind bleich bei der Geschichte geworden. Hoffentlich schreckt es sie ab. Dieses Trommelfeuer ist zu viel für die armen Kerle. Sie sind vom Feldrekrutendepot gleich in einen Schlamassel geraten, der selbst einem alten Mann graue Haare machen könnte. Die stickige Luft fällt uns nach diesem Vorgang noch mehr auf die Nerven. Wir sitzen in unserem Grabe und warten nur darauf, dass wir zugeschüttet werden. Plötzlich heult und blitzt es ungeheuer. Der Unterstand kracht in allen Fugen unter einem Treffer. Glücklicherweise einem leichten. dem die Betonklötze standgehalten haben. Es klingt metallisch und fürchterlich, die Wände wackeln, Gewehre, Helme, Erde, Dreck und Staub fliegen. Schwefliger Qualm dringt ein. Wenn wir statt in dem festen Unterstand in einem der gleichen Dinger säßen, die wir neuerdings bauen, lebt jetzt keiner mehr. Die Wirkung ist aber auch so schlimm genug. Der Rekrut von vorhin tobt schon wieder und zwei andere schließen sich an. Einer reißt aus und läuft weg. Wir haben Mühe mit den beiden anderen. Ich stürze in den Flüchtenden her und überlege, ob ich ihm in die Beine schießen soll. Da pfeift es heran. Ich werfe mich hin und als ich aufstehe, ist die Grabenwand mit heißen Splittern, Fleischfetzen und Uniformlappen bepflastert. Ich klettere zurück. Der erste scheint wirklich verrückt geworden zu sein. Er rennt mit dem Kopf wie ein Bock gegen die Wand, wenn man ihn loslässt. Wir werden nachts versuchen müssen, ihn nach hinten zu bringen. Vorläufig binden wir ihn so fest, dass man ihn beim Angriff sofort wieder losmachen kann. Kat schlägt vor, Skat zu spielen. Was soll man tun? Vielleicht ist es leichter dann. Aber es wird nichts draus. Wir lauschen bei jedem Einschlag, der näher ist, und verzählen uns bei den Stichen oder bedienen nicht die Farbe. Wir müssen es lassen. Wie in einem gewaltig dröhnenden Kessel sitzen wir, auf den von allen Seiten losgeschlagen wird. Noch eine Nacht. Wir sind jetzt stumpf vor Spannung. Es ist eine tödliche Spannung, die wie ein schartiges Messer unser Rückenmark zerkratzt. Die Beine wollen nicht mehr, die Hände zittern, der Körper ist eine dünne Haut über mühsam unterdrückten Wahnsinn. Über einem gleich hemmungslos ausnehmenden Gebrüll ohne Ende. Wir haben kein Fleisch und keine Muskeln mehr. Wir können uns nicht mehr ansehen, aus Furcht vor etwas Unberechenbarem. So pressen wir die Lippen aufeinander. Es wird vorübergehen. Vielleicht kommen wir ja durch. Mit einem Male hören die nahen Einschläge auf. Das Feuer dauert an, aber es ist zurückverlegt. Unser Graben ist frei. Wir greifen an den Handgranaten, werfen sie vor den Unterstand und springen hinaus. Das Trommelfeuer hat aufgehört. Dafür liegt hinter uns schweres Sperrfeuer. Der Angriff ist da. Niemand würde glauben, dass in dieser zerwühlten Wüste noch Menschen sein könnten. Aber jetzt tauchen überall aus dem Graben die Stahlhelme auf. Und 50 Meter von uns entfernt ist schon ein Maschinengewehr in Stellung gebracht, das gleich losbellt. Die Drahtverhaue sind zerfetzt. Immerhin halten sie noch etwas auf. Wir sehen die Stürmenden kommen. Unsere Artillerie funkt. Maschinengewehre knattern. Gewehre knattern. Von drüben arbeiten sie sich heran. Haie und Kropp beginnen mit den Handgranaten. Sie werfen so rasch sie können. Die Stiele werden abgezogen zugereicht. Haie wirft 60 Meter weit, Kropp 50. Das ist ausprobiert und wichtig. Die von drüben können im Laufen nicht viel eher etwas machen, als bis sie auf 30 Meter heran sind. Wir erkennen die verzerrten Gesichter, die flachen Helme. Es sind Franzosen. Sie erreichen die Reste des Drahtverhaus und haben schon sichtbare Verluste. Eine ganze Reihe wird von dem Maschinengewehr neben uns umgelegt. Dann haben wir viele Ladehemmungen und sie kommen näher. Ich sehe einen von ihnen in einem spanischen Reiter stürzen, das Gesicht hoch erhoben. Der Körper sackt zusammen, die Hände bleiben hängen, als wollte er beten. Dann fällt der Körper ganz weg und nur noch die abgeschossenen Hände mit den Armstümpfen hängen im Draht. Im Augenblick, als wir zurückgehen, heben sich vorn drei Gesichter vom Boden. Unter einem der Helme ein dunkler Spitzbart und zwei Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Ich hebe die Hand, aber ich kann nicht werfen, diese sonderbaren Augen. Einen verrückten Moment lang rast die ganze Schlacht wie ein Zirkus um mich und diese beiden Augen, die allein bewegungslos sind. Dann reckt sich drüben der Kopf auf, eine Hand, eine Bewegung. Und meine Handgranate fliegt hinüber, hinein. Wir laufen zurück, reißen spanische Reiter in den Graben und lassen abgezogene Handgranaten hinter uns fallen, die uns einen feurigen Rückzug sichern. Von der nächsten Stellung aus feuern die Maschinengewehre. Aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht, wir verteidigen uns vor der Vernichtung. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Was wissen wir im Augenblick davon? Dort hetzt mit Händen und Helmen der Tod hinter uns her. Wir können ihm seit 3 Tagen zum ersten Mal ins Gesicht sehen. Wir können uns seit 3 Tagen zum ersten Mal wehren gegen ihn. Wir haben eine wahnsinnige Wut. Wir liegen nicht mehr ohnmächtig wartend auf dem Schafott. Wir können zerstören und töten, um uns zu retten, um uns zu retten und zu rächen. Wir hocken hinter jeder Ecke, hinter jedem Stacheldrahtgestell und werfen den kommenden Bündel von Explosionen vor die Füße, ehe wir forthuschen. Das Krachen der Handgranaten schießt kraftvoll in unsere Arme, in unsere Beine, geduckt wie Katzen laufen wir. Überschwemmt von dieser Welle, die uns trägt, die uns grausam macht, zu Wegelagern, zu Mördern, zu Teufeln meinetwegen. Dieser Welle, die unsere Kraft vervielfältigt in Angst und Wut und Lebensgier. die uns Rettung sucht und erkämpft. Käme dein Vater mit denen drüben, du würdest nicht zaudern, ihm die Granate gegen die Brust zu werfen. Die vorderen Gräben werden aufgegeben. Sind es noch Gräben? Sie sind zerschossen, vernichtet. Es sind nur einzelne Grabenstücke, Löcher, verbunden durch Laufgänge. Trichternester, nicht mehr. Aber die Verluste derer von drüben häufen sich. Sie haben nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Es wird Mittag. Die Sonne brennt heiß und speist das Schweiß in die Augen. Wir wischen ihn mit dem Ärmel weg, manchmal ist Blut dabei. Der erste etwas besser erhaltene Graben taucht auf. Er ist besetzt und vorbereitet zum Gegenstoß. Er nimmt uns auf. Unsere Artillerie setzt mächtig ein und riegelt den Vorstoß ab. Die Linien hinter uns stocken. Sie können nicht vorwärts. Der Angriff wird zerfetzt durch unsere Artillerie. Wir lauern. Das Feuer springt 100 Meter weiter und wir brechen wieder vor. Neben mir wird wieder ein Gefreiter Kopf abgerissen. Er läuft noch einige Schritte, während das Blut ihn wie ein Springbrunnen aus dem Halse schießt. Es kommt nicht ganz zum Handgemenge, die anderen müssen zurück. Wir erreichen unsere Grabenstücke wieder und gehen drüber hinaus vor. Oh, dieses Umwenden. Man hat die Schützen in Reservestellung erreicht, man möchte hindurchkriechen, verschwinden. Und man muss sich umdrehen und wieder in das Grauen hinein. Wären wir keine Automaten in diesem Augenblick, wir blieben liegen, erschöpft, willenlos. Aber wir werden wieder mit vorwärts gezogen, willenlos und doch wahnsinnig wild und wütend. Wir wollen töten, denn das dort sind unsere Todfeinde jetzt. Ihre Gewehre und Granaten sind gegen uns gerichtet. Vernichten wir sie nicht, dann vernichten sie uns. Ein junger Franzose bleibt zurück. Er hebt die Hände, in einer hat er noch den Revolver. Man weiß nicht, will er schießen oder sich ergeben. Ein Spatenschlag spaltet ihm das Gesicht. Ein zweiter sieht es und versucht weiter zu flüchten. Ein Bajonett zischt ihn in den Rücken. Er springt hoch und die Arme ausgebreitet, den Mund schreiend weit offen, taumelt er davon. In seinem Rücken schwankt das Bajonett. Ein dritter wirft das Gewehr weg, kauert sich nieder, die Hände vor den Augen. Er bleibt zurück mit einigen anderen gefangen, um Verwundete vorzutragen. Plötzlich geraten wir in der Verfolgung an die feindlichen Stellungen. Wir sind so dicht hinter den weichenden Gegnern, dass es uns gelingt, fast gleichzeitig mit ihnen anzulangen. Dadurch haben wir wenig Verluste. Ein Maschinengewehr kläfft, wird aber durch eine Handgranate erledigt. Immerhin haben die paar Sekunden für 5 Bauchschüsse bei uns ausgereicht. Katz schlägt einem der unverwundet gebliebenen Maschinengewehrschützen mit dem Kolben das Gesicht zu Brei. Die anderen erstechen wir, ehe sie ihre Handgranaten heraus haben. Dann saufen wir durstig das Kühlwasser aus. Überall knacken Drahtzangen, poltern Bretter über die Verhaue, springen wir durch die schmalen Zugänge in die Gräben. Haie stößt einem riesigen Franzosen seinen Spaten in den Hals und wirft die erste Handgranate. Wir ducken uns einige Sekunden hinter einer Brustwehr, dann ist das gerade Stück des Grabens vor uns leer. Schräg über die Ecke zischt der nächste Wurf und schafft freie Bahn. Im Vorbeilaufen fliegen geballte Ladungen in die Unterstände. Die Erde ruckt, es kracht, dampft und stöhnt. Wir stolpern über glitschige Fleischfetzen, über weiche Körper. Ich falle in einen zerrissenen Bauch, auf dem ein neues, sauberes Offizierskäppi liegt. Das Gefecht stockt. Die Verbindung mit dem Feinde reißt ab. Da wir uns hier nicht lange halten können, werden wir unter dem Schutz unserer Artillerie zurückgenommen auf unsere Stellung. Kaum wissen wir es, als wir in größter Eile noch in die nächsten Unterstände stürzen, um von Konserven an uns zu reißen, was wir gerade sehen. Vor allem die Büchse mit Corned Beef und Butter, ehe wir türmen. Wir kommen gut zurück. Es erfolgt vorläufig kein weiterer Angriff von drüben. Über eine Stunde liegen wir, keuchen und ruhen uns aus, ehe hier jemand spricht. Wir sind so völlig ausgepumpt, dass wir trotz unseres starken Hungers nicht an die Konserven denken. Erst allmählich werden wir wieder so etwas wie Menschen. Das Corned Beef von drüben ist in der ganzen Front berühmt. Es ist mitunter sogar der Hauptgrund zu unserem überraschenden Vorstoß von unserer Seite, denn unsere Ernährung ist im Allgemeinen schlecht. Wir haben ständig Hunger. Insgesamt haben wir 5 Büchsen geschnappt. Die Leute drüben werden ja verpflegt, das ist eine Pracht gegen uns Hungerleider mit unserer Rübenmarmelade. Das Fleisch steht da nur so herum, man braucht bloß danach zu greifen. Haie hat außerdem ein dünnes französisches Weißbrot erwischt und hinter seinen Koppel geschoben wie ein Spaten. An einer Ecke ist es ein bisschen blutig, doch das lässt sich abschneiden. Es ist ein Glück, dass wir jetzt gut zu essen haben, wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Satt essen ist ebenso wertvoll wie ein guter Unterstand. Deshalb sind wir so gierig danach, denn es kann uns das Leben retten. Tjaden hat noch 2 Feldflaschen Cognac erbeutet. Wir lassen sie reihum gehen. Der Abendsegen beginnt. Die Nacht kommt, aus den Trichtern steigen Nebel. Es sieht aus, als wären die Löcher von gespenstischen Geheimnissen erfüllt. Der weiße Dunst kriecht angstvoll umher, ehe er wagt, über den Rand hinwegzugleiten. Dann ziehen lange Streifen von Trichter zu Trichter. Es ist kühl. Ich bin auf Posten und starre in die Dunkelheit. Mir ist schwach zumute, wie immer nach einem Angriff. Und deshalb wird es mir schwer, mit meinen Gedanken allein zu sein. Es sind keine eigentlichen Gedanken, es sind Erinnerungen, die mich in meiner Schwäche jetzt heimsuchen und mich sonderbar stimmen. Es ist seltsam, dass alle Erinnerungen, die kommen, zwei Eigenschaften haben. Sie sind immer voll Stille, das ist das Stärkste an ihnen. Und selbst dann, wenn sie es nicht in dem Maß in Wahrheit waren, wirken sie so. Sie sind lautlose Erscheinungen, die zu mir sprechen mit Blicken und Gebärden, wortlos und schweigend. Und ihr Schweigen ist das Erschütternde, das mich zwingt, meinen Ärmel anzufassen und mein Gewehr, um mich nicht vergehen zu lassen in dieser Auflösung und Lockerung, in der mein Körper sich ausbreiten und sanft zerfließen möchte zu den stillen Mächten hinter den Dingen. Sie sind so still, weil es für uns so unbegreiflich ist. An der Front gibt es keine Stille, und der Bann der Front reicht so weit, dass wir nie außerhalb von ihr sind. Auch in den zurückgelegenen Depots und Ruhequartieren bleibt das Summen und das gedämpfte Poltern des Feuers stets in unseren Ohren. Wir sind nie so weit fort, dass wir es nicht mehr hören. An diesen Tagen aber war es unerträglich. Meine Hände werden kalt und meine Haut schauert. Dabei ist es eine warme Nacht. Nur der Nebel ist kühl, dieser unheimliche Nebel, der die Toten vor uns beschleicht und ihnen das letzte verkrochene Leben aussaugt. Morgen werden sie bleich und grün sein und ihr Blut gestockt und schwarz. Immer noch steigen die Leuchtschirme empor und werfen ihr erbarmungsloses Licht über die versteinerte Landschaft, die voll Krater und Lichtkälte ist wie ein Mond. Das Blut unter meiner Haut bringt Furcht und Unruhe herauf in meine Gedanken. Sie werden schwach und zittern, sie wollen Wärme und Leben. Sie können es nicht aushalten ohne Trost und Täuschung. Sie verwirren sich von dem nackten Bilde der Verzweiflung. Ich höre das Klappern von Kochgeschirren und habe sofort das heftige Verlangen nach warmem Essen. Es wird mir gut tun und mich beruhigen. Mit Mühe zwinge ich mich zu warten, bis ich abgelöst werde. Dann gehe ich in den Unterstand und finde einen Becher mit Graupen vor. Die sind fett gekocht und schmecken gut. Ich esse sie langsam. Aber ich bleibe still, obschon die anderen besser gelaunt sind, weil das Feuer eingeschlafen ist. Die Tage gehen hin und jede Stunde ist unbegreiflich und selbstverständlich. Die Angriffe wechseln mit Gegenangriffen und langsam häufen sich auf dem Trichterfeld zwischen den Gräben die Toten. Die Verwundeten, die nicht sehr weit weg liegen, können wir meistens holen. Manche aber müssen lange liegen und wir hören sie sterben. Einen suchen wir vergeblich 2 Tage hindurch. Er muss auf dem Bauch liegen und sich nicht umdrehen können. An ist es nicht zu erklären, dass wir ihn nicht finden. Denn nur wenn man mit dem Munde dicht auf den Boden schreit, ist die Richtung so schwer festzustellen. Er wird einen bösen Schuss haben. Eine dieser schlimmen Verletzungen, die nicht so stark sind, dass sie den Körper rasch derart schwächen, dass man halb betäubt verdämmert, und auch nicht so leicht, dass man die Schmerzen mit der Aussicht ertragen kann, wieder heil zu werden. Kat meint, er hätte entweder eine Beckenzertrümmerung oder einen Wirbelsäulenschuss. Die Brust sei nicht verletzt, sonst besäße ich ja nicht so viel Kraft zum Schreien. Man müsste ihn bei einer anderen Verletzung sich auch bewegen sehen. Er wird allmählich heiser. Die Stimme ist so unglücklich im Klang, dass sie überall herkommen könnte. In der ersten Nacht sind 3-mal Leute von uns draußen. Aber wenn sie glauben, die Richtung zu haben und schon hinkriechen, ist die Stimme beim nächsten Mal, wenn sie horchen, wieder ganz woanders. Bis in die Dämmerung hinein suchen wir vergeblich. Tagsüber wird das Gelände mit Gläsern durchforscht. Nichts ist zu entdecken. Am 2. Tag wird der Mann leiser. Man merkt, dass die Lippen und der Mund vertrocknet sind. Unser Kompanieführer hat dem, der ihn findet, Vorzugsurlaub und 3 Tage Zusatz versprochen. Das ist ein mächtiger Anreiz. Aber wir würden auch ohne das tun, was möglich ist, denn das Rufen ist furchtbar. Kat und Kropp gehen sogar nachmittags noch einmal vor. Albert wird das Ohrläppchen dabei abgeschossen. Es ist umsonst, sie haben ihn nicht bei sich. Dabei ist deutlich zu verstehen, was er ruft. Zuerst hat er immer nur um Hilfe geschrien. In der 2. Nacht muss er etwas Fieber haben. Er spricht mit seiner Frau und seinen Kindern. Wir können oft den Namen Elise heraushören. Heute weint er nur noch. Abends erlischt die Stimme zu einem Krächzen. Aber er stöhnt auch die ganze Nacht leise. Wir hören es so genau, weil der Wind auf unsere Gräben zusteht. Morgens, als wir schon glauben, er habe längst Ruhe, dringt noch einmal ein gurgelndes Röcheln herüber. Die Nächte werden ruhig und die Jagd auf die kupfernen Führungsringe der Granaten und die Seidenschirme der französischen Leuchtkugeln geht los. Weshalb die Führungsringe so begehrt sind, weiß eigentlich keiner so recht. Die Sammler behaupten einfach, sie seien wertvoll. Es gibt Leute, die so viel davon mitschleppen, dass sie krumm und schief darunter gehen, wenn wir abrücken. Haie gibt wenigstens einen Grund an. Er will sie seiner Braut als Strumpfbänderersatz schicken. Darüber bricht bei den Friesen natürlich unbändige Heiterkeit aus. Sie schlagen sie auf die Knie. Das ist ein Witz. Donnerwetter, der Haie, der hat es in den Ohren. Besonders Tjaden kann sich gar nicht fassen. Er hat den größten der Ringe in der Hand und steckt alle Augenblicke sein Bein hindurch, um zu zeigen, wie viel er noch frei ist. Haie, Mensch, die muss ja Beine haben. Seine Gedanken klettern etwas höher. Und ein Hintern muss die haben. Wie ein Elefant. Er kann sich nicht genug tun. Mit der möchte ich mal Schinkenkloppen spielen, meine Fresse. Haie strahlt, weil seine Braut so viel Anerkennung findet und äußert selbstzufrieden und knapp. Ja, stramm ist sie. Die Seidenschirme sind praktischer zu verwerten. 3 oder 4 ergeben eine Bluse, je nach der Brustweite. Kropp und ich brauchen sie als Taschentücher. Die anderen schicken sie nach Hause. Wenn die Frauen sehen könnten, mit wie viel Gefahr diese dünnen Lappen oft geholt werden, würden sie einen schönen Schreck kriegen. Kat überrascht Tjaden, wie er von einem Blindgänger in aller Seelenruhe die Ringe abzuklopfen versucht. Bei jedem anderen wäre das Ding explodiert. Tjaden hat wie stets Glück. Vor den Ratten haben wir Ruhe im Graben. Sie sind vorn, wir wissen wozu. Sie werden fett. Wo wir eine sehen, knallen wir sie weg. Nachts hören wir wieder das Rollen von drüben. Tagsüber haben wir nur das normale Feuer, sodass wir die Gräben ausbessern können. Unterhaltung ist ebenfalls da, die Flieger sorgen dafür. Täglich finden zahlreiche Kämpfe ihr Publikum. Die Kampfflieger lassen uns gefallen, aber die Beobachtungsflugzeuge hassen wir wie die Pest, denn sie holen uns das Artilleriefeuer rüber. Ein paar Minuten, nachdem sie erschienen, funkt es von Schrapnell zum Granaten. Dadurch verlieren wir 11 Leute an einem Tag, darunter 5 Sanitäter. 2 werden so zerschmettert, dass Tjaden meint, man könnte sie mit dem Löffel von der Grabenwand abkratzen und im Kochgeschirr beerdigen. Einen anderen wird der Unterleib mit den Beinen abgerissen. Er lehnt tot auf der Brust im Graben, sein Gesicht ist zitronengelb. Zwischen dem Vollbart glimmt noch die Zigarette. Sie glimmt, bis sie auf den Lippen verzischt. Wir legen die Toten vorläufig in einen großen Trichter. Es sind bis jetzt 3 Lagen übereinander. Plötzlich beginnt das Feuer nochmals zu trommeln. Bald sitzen wir wieder in der gespannten Starre des untätigen Wartens. Angriff gegen Angriff, Stoß gegen Stoß. Das sind Worte. Aber was umschließen sie? Wir verlieren viele Leute, am meisten Rekruten. Auf unserem Abschnitt wird wieder Ersatz eingeschoben. Es ist eines der neuen Regimente, fast lauter junge Leute der letzten ausgehobenen Jahrgänge. Sie haben kaum eine Ausbildung, nur theoretisch haben sie etwas üben können, ehe sie ins Feld rückten. Was eine Handgranate ist, wissen sie zwar, aber von Deckung haben sie keine Ahnung. Von allen Dingen haben sie keinen Blick dafür. Eine Bodenwelle muss schon einen halben Meter hoch sein, ehe sie von ihnen gesehen wird. Obschon wir notwendige Verstärkung brauchen, haben wir fast mehr Arbeit mit den Rekruten, als dass sie uns nützen. Sie sind hilflos in diesem schweren Angriffsgebiet und fallen wie die Fliegen. Der Stellungskampf von heute erfordert Kenntnisse und Erfahrung. Man muss die Geschosse, ihre Geräusche und Wirkung im Ohr haben. Man muss vorausbestimmen können, wo sie einhauen, wie sie streuen und wie man sich schützt. Dieser junge Ersatz weiß natürlich von alledem noch fast gar nichts. Er wird aufgerieben, weil er kaum ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Die Leute werden weggemäht, weil sie angstvoll auf das Rollen der ungefährlichen großen, weit hinten einhauenden Kohlenkästen lauschen und das pfeifende, leise Surren der flach zerspritzten kleinen Biester überhören. Wie die Schafe drängen sie sich zusammen, anstatt auseinanderzulaufen. Und selbst die Verwundeten werden noch wie Hasen von den Fliegern abgeknallt. Auf einen alten Mann fallen 5 bis 10 Rekruten. Ein überraschender Gasangriff rafft viele weg. Sie sind nicht dazu gelangt zu ahnen, was ihre erwartete. Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter haben sie die Masten zu früh losgemacht. Sie wussten nicht, dass sie das Gas auf dem Grunde am längsten hält. Als sie andere ohne Maske oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen. In einem Grabenstück sehe ich mich plötzlich Himmelstoß gegenüber. Wir ducken uns in demselben Unterstand. Atemlos liegt alles beieinander und wartet ab, bis der Vorstoß einsetzt. Obschon ich sehr erregt bin, schießt es mir beim Hinauslaufen doch noch ein Gedanke durch den Kopf. Ich sehe Himmelstoß nicht mehr. Rasch springe ich in den Unterstand zurück und finde ihn, wie in der Ecke liegt, mit einem kleinen Streifschuss um den Verwundeten simuliert. Sein Gesicht ist wie verprügelt. Er hat einen Angstkoller. Er ist ja auch noch neu hier. Aber es macht mich rasend, dass der junge Ersatz draußen ist und er hier. Raus, fauche ich. Er rührt sich nicht. Die Lippen zittern und der Schnurrbart bebt. Raus, wiederhole ich. Er zieht die Beine an, drückt sich an die Wand und bleckt die Zähne wie ein Köter. Ich fasse ihn am Arm und will ihn hochreißen. Er quäkt auf. Da gehen meine Nerven durch. Ich packe ihn an den Hals, schüttel ihn wie einen Sack, bis der Kopf hin und her fliegt und schreie ihm ins Gesicht. Du Lump, willst du raus, du Hund, du Schinder, du willst dich drücken? Er verglast. Ich schleudere seinen Kopf gegen die Wand. Du Vieh! Ich trete ihm in die Rippen. Du Schwein! Ich stoße ihn vorwärts, mit dem Kopf voran hinaus. Eine neue Welle kommt uns gerade vorbei. Ein Leutnant ist dabei. Er sieht uns und ruft, vorwärts, vorwärts, anschließen, anschließen! Und was meine Prügel nicht vermochte, das wirkt dieses Wort. Himmelstoß hört den Vorgesetzten, sieht sich erwachend um und schließt sich an. Ich folge und sehe ihn springen. Er ist wieder der alte, schneidige Himmelstoß des Kasernenhofs. Er hat sogar den Leutnant eingeholt und ist weit voraus. Haie Westhus wird mit abgerissenem Rücken fortgeschleppt. Bei jedem Atemzug pulst die Lunge durch die Wunde. Ich kann ihm noch die Hand drücken. Ist alle, Paul, stöhnt er und beißt sich vor Schmerz in die Arme. Wir sehen Menschen leben, denen der Schädel fehlt. Wir sehen Soldaten laufen, denen beide Füße weggefetzt sind. Sie stolpern auf den splitternden Stümpfen bis zum nächsten Loch. Ein Gefreiter kriecht 2 Kilometer weit auf den Händen und schleppt die zerschmetterten Knie hinter sich her. Ein anderer geht zur Verbandsstelle und über seine festhaltenden Hände quellen die Därme. Wir sehen Leute ohne Mund, ohne Unterkiefer, ohne Gesicht. Wir finden jemanden, der mit den Zähnen 2 Stunden die Schlagader seines Arms klemmte, um nicht zu verbluten. Die Sonne geht auf, die Nacht kommt, die Granaten pfeifen, das Leben ist zu Ende. Doch das Stückchen zerwühlte Erde, in dem wir liegen, ist gehalten gegen die Übermacht. Nur wenige 100 Meter sind preisgegeben worden, aber auf jeden Meter kommt ein Toter. Wir werden abgelöst. Die Räder rollen unter uns weg, wir stehen dumpf und wenn der Ruf Achtung Draht kommt, gehen wir in die Kniebeuge. Nun ruft jemand die Nummer unserer Kompanie. Es ist, man hört es, der Kompanieführer. Er ist also davongekommen. Sein Arm liegt in der Binde. Wir treten zu ihm hin und ich kenne Kat und Albert. Wir stellen uns zusammen, lehnen uns aneinander und sehen uns an. Und noch einmal hören wir unsere Nummern rufen. Er kann lange rufen. Man hört ihn nicht in den Lazaretten und den Trichtern. Noch einmal, 2. Kompanie hierher! Und dann leise, niemand mehr 2. Kompanie? Er schweigt und ist etwas heiser, als er fragt, das sind alle? Abzählen! Der Morgen ist grau, es war noch Sommer, als wir hinausgingen und wir waren 150 Mann. Jetzt friert uns, es ist Herbst, die Blätter rascheln, die Stimmen flattern müde auf. 1, 2, 3, 4 bis 32. Und es schweigt lange, ehe die Stimme fragt, noch jemand? Und wartet dann leise und sagt, 2. Kompanie, 2. Kompanie, ohne Tritt, Marsch. Eine Reihe, eine kurze Reihe tappt in den Morgen hinaus, 32 Mann.